Vielen Dank, Thomas, für die Anmoderation.
Und genau das ist ja der Punkt, ne? Wie ist es so meine Einstellung zum Menschen bestellt? Und ich dachte eigentlich, dass Protektionismus und America Great Again oder wie auch immer eigentlich der Vergangenheit angehören. In einer so modernen Zeit, in der wir leben, aber scheinbar ist das nicht der Fall. Und ich habe auch ehrlich gesagt ein bisschen Angst, ob nicht andere auf diesen Zug mit aufspringen. Macht Deutschland wieder stark, AfD und so weiter und so weiter. Ich habe ein bisschen Angst. Und ich möchte uns ermutigen, auch dafür zu beten, dass das nicht geschieht, dass doch die Vernunft siegt. Schon in der Bibel steht, kümmert euch um die Witwen, um die Waisen, um die Flüchtlinge, um die Menschen, die bei euch leben. Unterstützt sie mit dem, was ihr habt. Gebt ab, teilt. Und jetzt kommen wir wieder zurück. Wir machen uns gegenseitig stark. Wir, ich, meine kleine Welt und meine kleine Insel. Da mache ich mir Sorgen. Und ich glaube, mitten in diesem Thema, das Evangelium mit liebendem Herzen weitergeben, habe ich ein Herz für verlorene Menschen. Das ist genau diese Frage. Wie ist es um meine Einstellung zum Menschen bestimmt? Sind mir Menschen gleichgültig? Bin ich mir selbst genug? Lebe ich auf meiner kleinen Insel der Glückseligen und wie es um mich herum schaut, ist mir relativ gleichgültig? Danke Gott, dass es mir gut geht, dass ich die Fahrkarte im Himmel in der Tasche habe, was mit meinem Nachbarn ist oder mit den Mitschülern oder Mitarbeitskollegen, ist mir doch schnurzpiepegal. Hauptsache ich habe mein Handy, Hauptsache ich habe mein kleines Glück, Hauptsache ich bin okay. Denken wir nicht oft so? Ganz ernsthaft? Und sind im Materialismus behaftet und sagen dann dem Staat, sorg dafür, dass es mir noch besser geht, dass ich noch reicher werde. Und die Flüchtlinge, die zu uns kommen, sollen gefälligst da bleiben, wo der Pfeffer wächst, damit sie nicht mein Geld klauen. Das sind doch alles Aussagen, die wir heute in unserer Gesellschaft hören. Und die erschrecken mich. Ganz ernsthaft. Die erschrecken mich. Und wie ist es wirklich um meine Beziehung zu meinem Nächsten bestellt? Ja, bin ich auf dem Trichter, ich und meine kleine Welt, das reicht mir? Wir haben heute in dieser Woche am Donnerstag unsere Nachbarn beerdigt. Wir haben so eine Reihenhaussiedlung, sind neun Wohneinheiten in einer Reihe. Und im ersten Haus ist ein Mann mit nur 48 Jahren, kommt vom Sport nach Hause, sagt, es geht mir nicht gut, kipp um und ist tot. Herzinfarkt. Ich sage ja immer, Sport ist Mord, aber naja, kann man ja denken, was man will. Und dann war Beerdigung. Und von den anderen 8 Nachbarn waren meine Frau und ich und ein weiterer gekommen. Haben die anderen, ist das so gleichgültig, was mit der Familie vorne geworden ist für die anderen? Kann man sich die 1,5 Stunden nicht frei machen, um meiner Frau, die mit 2 kleinen Kindern alleine bleibt, einfach ein bisschen Trost zu geben? Ich mache mir Sorgen um unser Land. Ich mache mir Sorgen, dass wir die Menschen aus dem Blick verlieren. Ich mache mir Sorgen, dass wir uns nur um uns selbst kümmern. Meine kleine Clique, meine kleine Welt um mich herum und der Rest ist mir egal. Und genau dafür kam Jesus Christus vor 2000 Jahren auf diese Welt. Genau dafür, um einen Blick zu haben für die Menschen. Geht irgendwie nicht, mach's mal rein. Und Jesus hatte ganz, ganz tiefes Mitleid mit den Menschen. Ganz tiefes Mitleid. Wir lesen in Matthäus 9, 36 bis 38, Jesus hatte tiefes Mitleid mit den vielen Menschen, die zu ihm kamen. Denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind nicht genügend Arbeiter da. Betet zum Herrn. Und bittet ihn, mehr Arbeiter zu schicken, um die Ernte einzubringen. Hier steht eigentlich wörtlich, dass sich das Herz von Jesus zusammenzieht, als er die Menschen sieht. Die Menschen, die Not haben, die Menschen, die Fragen haben, die Menschen, die mit ihrem Leben irgendwie nicht klarkommen. Das ist nichts Neues, das hat es vor 2000 Jahren auch schon gegeben. Und das ist heute nicht anders. Zieht sich unser Herz noch zusammen, wenn wir die Not von anderen sehen? Ja, zieht sich unser Herz zusammen, wenn wir sehen, wie ein Arbeitskollege oder ein Mitschüler gemobbt wird, wie er so draußen vorbleibt, du taugst nichts, du bist ja nicht in, du bist ja nicht trendy genug? Zieht sich unser Herz noch zusammen? Bei Jesus war das so. Und es bewegt ihn so sehr, dass er getrieben ist, davon den Menschen zu helfen zu wollen. Er ist davon bewegt, zutiefst bewegt. Bis heute möchte er uns helfen und möchte er uns unserer Seele gut tun, möchte er uns segnen und vieles mehr. Diese Bibelstelle hinterfragt meine Einstellung. Jesus tun die Menschen leid. Wie ist es bei mir? Jesus möchte ihnen die notwendige Unterstützung und Hilfe geben. Wie ist das bei mir? Es geht hier um eine tiefe Emotionalität. Empfinde ich noch was dabei? Ich bin ein rational geprägter, sturer Norddeutscher. Wahrscheinlich manch anderer von euch auch. Und solche Typen kennen so tiefe Herzensneigung eigentlich nicht, weil wir eher rational geprägt sind. Ich sage ja, grundsätzlich ist das nicht schlecht. Aber wenn wir kein Gefühl mehr zulassen, dann gewähren wir dem Heiligen Geist auch nicht, dass er uns bewegen kann. Und wenn wir keine Traurigkeit, Tränen oder Betroffenheit über die Not des anderen mehr empfinden, dann stimmt mit meinem Herzen was nicht. Definitiv nicht. Die Reaktion mag ja durchaus unterschiedlich sein. Dem einen kommen die Tränen, dem anderen eben nur eine tiefe Betroffenheit. Ist ja egal, aber es muss sich was regen in meinem Herzen über die Not des anderen. Ansonsten darf ich meinen Herrn bitten, dass er mir ein ganz neues, erneuertes Herz schenkt, damit ich das wieder empfinden kann. Unsere Umgebung braucht diese Wärme der Christen, die das sehen und die das fühlen und die dann auch eine Betroffenheit haben. Wir haben unsere Gefühle weder zu fürchten noch zu verdrängen. Sie sind ein Teil von uns. Und eigentlich wäre es doch völlig normal, dass wir auch Gefühle mal äußern. Das müssen wir sturen Norddeutschen vielleicht intensiver lernen als manche andere Regionen in unserer Republik, durchaus. Der Wahrheit Christus verpflichtet, öffnen wir unser Herz dann für Menschen. Und Gottes Geist wird uns bewegen, so zu handeln, wie Gott es sich vorstellt. Das ist das Anliegen, was Jesus hier hat. Und darum sagt er, bittet doch, dass eure Herzen sich bewegen lassen, damit ihr die Ernte seht, die Gott vorbereitet hat. Wir sehen die Ernte nur mit unseren Herzensaugen. Wir sehen sie nicht mit unseren leiblichen Augen. Aber wenn wir unser Herz verschließen, dann können wir die Ernte nicht sehen. Dann können wir sie nicht sehen. Es geht hier nicht um Bekehrung. Das wird oft ja so gesagt, diese Ernte, damit Menschen sich bekehren, darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, dass wir die Not der Menschen sehen und sie in eine Beziehung zu Gott bringen. Wir Menschen können keinen Menschen bekehren. Das macht Gott immer noch selbst. Gott ruft den Menschen und er antwortet. Unser Job ist es, den Menschen zu Gott zu bringen. Ihm die Türen zu öffnen, die wir öffnen können, damit sie Gott finden können. Damit Jesus Christus ihnen in ihren Herzen begegnen kann, braucht er uns. Wir sind Türöffner, Herzensöffner vielleicht. Dazu möchte der Heilige Geist uns gebrauchen und auch bewegen. Kontakte zu knüpfen zu Menschen, in die Liebe Jesus zu bringen. Alles Weitere entwickelt der Heilige Geist selbst. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich mir selbst die Frage gestellt, Jörg, wie menschenscheu bist du eigentlich? Wie menschenscheu bist du? Und ich bin erschrocken, dass ich auch mit 60 Jahren immer noch eine gewisse Menschenscheu habe. Das sage ich ganz ehrlich, auch als Pastor. Ich habe Berührungsängste. Und das ist mein Gebet, dass Gott mir diese Berührungsängste immer weiter abbaut. Und ich glaube, das ist auch normal. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Vielleicht gehört das auch dazu. Aber ich habe sie überwunden und ich wünsche mir das. Und wenn wir unser Herz wirklich der Wahrheit Jesu Christi aussetzen, dann wird unser Herz es lernen, auf Gottes Impulse zu hören. Dann wird es emotional bewegt sein durch den Heiligen Geist und durch uns selbst. Und es wird sich in den Dienst der Menschen stellen. Jesu Herz war ganz, ganz nah beim Menschen. Immer mit der Frage, Gott, Vater im Himmel, was möchtest du diesen Menschen durch mich jetzt geben? So lebte Jesu. Und kurz bevor er diese Erde verließ, hat er den Menschen ein Vermächtnis mitgegeben, also seinen Jüngern in erster Linie. Dieses. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht hin zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin bei euch bis an das Ende der Erde. Zwei universale Verheißungen gibt Jesus. Ich bin bei euch und mir ist gegeben alle Gewalt. Das sind die Verheißungen. Was kann uns da geschehen, wenn Jesus bei uns ist? Was kann uns geschehen, wenn ihm alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden? Und mitten hinein in diese beiden Verheißungen kommt diese ganz zentrale Bitte unseres Herrn. Macht Menschen zu meinen Jüngern. Und Jesus sagt, wie das geschehen soll. Geht hin, helft ihnen, dass sie in eine Beziehung zu Gott kommen, tauft sie dann auch und helft ihnen, dass sie in der Beziehung mit Gott bleiben können, belehrt sie. Das ist die, sind die Ausgaben. Das sind die Aussagen. 11 zweifelnde Jünger sind bei Jesus versammelt. 11 zweifelnde Jünger. Und diesen 11 zweifelnden Jünger gibt dir diese grandiose Verheißung und diesen ganz klaren Auftrag. Macht Menschen zu Jüngern. Und das ist unser Auftrag auch. Mit einem Herzen, das den Menschen sieht und dann im Blick zu haben, der Auftrag ist, geht hin, helft ihnen, in eine Beziehung zu Gott zu kommen und helft ihnen, dass sie in dieser Beziehung zu Gott bleiben können. Gehen, taufen, lehren. Das ist der Auftrag. Eigentlich nicht schwierig. Und wenn Jesus sagt, macht Menschen zu Jüngern, dann sagt er auch, ich traue es euch zu. Ihr seid ein Bindeglied, ein Kettenglied von vielleicht 100 oder 1000 einzelnen Kettengliedern. Eins seid ihr. Und wenn alle 1000 zusammenpassen, dann bekehrt sich ein Mensch. Dann wird ihm geholfen, so wie Gott es sich vorstellt. Dann wird er gesund, nach Leib, Geist und Seele. Ja, das ist der Weg. Dieses Vermächtnis gilt uns. Macht Menschen zu Jüngern. Habt ein offenes Herz für die Menschen. Bringt ihre Seele wieder in eine gute und gesunde Beziehung zu Gott, sodass sie Jesus Christus nachfolgen kann. Wie geht das? Hingehen. Das erste ist Beziehung knüpfen. Sind wir noch in der Lage, Beziehungen zu knüpfen? Ich meine jetzt nicht über Facebook oder WhatsApp oder sowas. Klar sind das auch Beziehungen. Ist okay. Da ändert sich auch ganz viel in unserer Gesellschaft. Und das kann man sehr wohl auch nutzen. Ich meine jetzt echte Beziehungen, die tragfähig sind. Wo Freundschaften entstehen. Wo Vertrauen entsteht. Wo Menschen einfach Menschen lieben. Und die einem gut tun. Jesus sagt, knüpft Beziehungen. Geht hin zu den Menschen. Wir Christen haben ja jahrhundertelang einen riesigen Fehler gemacht. Als das Christentum Staatsreligion wurde, ist ja lange, lange her, unter Konstantin damals, hat man den Menschen gesagt, da ist die Kirche, geh dahin. Wenn du nicht hingehst, hast du selber Schuld. Kommt zu uns, lautete jahrhundertelang die Botschaft. Kommt zu uns, wir haben was für euch. Aber steht nicht in der Bibel, kommt zu uns. In der Bibel steht, geht hin. Geht hin zu den Menschen. Und was sagt Jesus an anderer Stelle? Geht an die Hecken und Zäune und? Ladet sie ein. Ja, natürlich müssen sie irgendwann auch kommen, ist völlig klar. Aber der erste Schritt ist, geht hin. Und das haben wir Christen verlernt. Wir waren viel zu sicher, jahrhundertelang viel zu sicher. Ist ja Staatsreligion, gibt ja keine Konkurrenz. Ich bin froh, dass es jetzt Konkurrenz gibt. Das ist eine riesige Chance für uns Christen. Eine riesige Chance. Ich bin froh, dass wir hier andere Menschen mit anderen Religionen in unserem Land haben. Und was Trump da macht, dass er sie aussperrt, ist eine Frechheit in meinen Augen. Ich bin froh, dass das so ist. Weil jetzt sind wir als Christen gefordert, zu den Menschen hinzugehen und zu sagen, schau mal, an meinem Leben, Christian funktioniert. Schau mal, wie es geht. Schau mal, es gibt einen liebenden Gott im Himmel. Und dieser liebende Gott möchte mit euch in Kontakt treten. Ja, ich muss mich vielleicht auch mal mit Lehren anderer Gemeinden oder Religion beschäftigen. Es ist gar nicht verkehrt, so ein bisschen über den Islam zu wissen oder über den Buddhismus. Brauchten wir vor 20, 30 Jahren alles nicht, weil es kaum Leute davon gab. Aber jetzt brauchen wir das und jetzt können wir diesen Menschen sagen, die eben keinen liebenden Gott kennen und keinen Vater im Himmel kennen. Es gibt diesen Vater. Und es gibt diesen Gott, der euch liebt und der ein persönliches Interesse hat und der gerne möchte, dass wir in diese Beziehung kommen. Wie ist das mit meinen Beziehungen, Nachbarschaftsbeziehungen? Wie ist das mit meinen Beziehungen zu Arbeitskollegen? Pflege ich Freundschaften? Ich mache mir große Sorgen, weil wir heute in einer Zeit leben, die junge Generation lebt in einem gewissen Isolationismus. Das heißt, jeder auf seiner Insel und ich entscheide, ob ich mal rausgehe, ein paar Beziehungen, Party mache und dann ist auch wieder vorbei, dann lebe ich wieder auf meiner Insel. Ich und mein Smartphone, wir sind uns genug. Das reicht mir für mein Leben. Das ist so eine Mentalität einer jungen Generation, die mir ganz viel Sorge macht. Die macht mir ganz viel Sorge, weil die sozialen Kontakte nur noch virtuell sind oder auf der Partyebene laufen. Und das ist zu wenig. Ja. Hauskreisarbeit, freundschaftliche Beziehung, das sagt Jesus. Beziehung knüpfen, hingehen zu den Menschen, sich öffnen. Und wenn ich kein so sanguinisch geprägte Frohnatur bin, wenn du in einem Raum bist, da lachen immer alle gleich und freuen sich, dass du da bist. Wenn ich eher so ein phlegmatischer, nicht hochkommender Typ bin, dann habe ich hier vielleicht was zu lernen. Oder wie ich, wenn ich so ein cholerisch veranlagter, auch so ein bisschen, hat ja auch so seine ganze Menge Macken, dann habe ich was zu lernen, wie Beziehungen gelebt werden können und wie ich mich aufmache, Beziehungen zu leben. Aber das ist nicht so schlimm, das kann man lernen. Das kann man lernen. Die zweite Aussage, die Jesus macht, ist, tauft sie. Bevor ein Mensch getauft werden kann, was muss er? Glauben. Bevor er glauben kann, was muss er? Hören. Bevor er hören kann, was braucht er? Menschen, die es einem sagen. Da sind wir wieder beim Gehen. So, jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt habe ich meine Beziehung. Und jetzt komme ich mit den Menschen ganz ehrlich ins Gespräch. Und dieser Prozess kann Jahre dauern. Ich bin mit meiner Schwester immer mal wieder im Gespräch über Glauben. Sie will davon nicht viel wissen. Ist nicht so ihre Welt. Ich bin seit 45 Jahren gläubig. So lange dauert das schon. Ist immer noch nicht gläubig. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sie sich irgendwann mal bekehrt. Ja? Das ist ein langer, langer Weg, kann das sein. Und trotzdem müssen die Beziehungen stehen. So, und wenn ich Beziehung pflege, dann ergeben sich irgendwann Gespräche. Aber tut mir bitte einen ganz großen Gefallen. Sagt den Menschen nicht, was sie zu tun haben. Sagt ihnen bitte nicht, du musst so sein, sonst ist es Sünde. Das verstehen sie nicht. Und das wollen sie auch nicht hören. Was gebe ich ihnen? Wie rede ich mit ihnen? Wie schaffen wir es, dass sie auf diesen Prozess sich einlassen, auf diese geistliche Reise sich einlassen? Nur, was sagt die Bibel? Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bewegt? Nicht die drohe Botschaft, sondern die frohe Botschaft bringt zur Umkehr. Und auch da haben wir Christen ja, auch gerade die vier Freikirchen, uns nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Wie oft sind wir mit der schweren Bibel beim anderen gewesen, haben die auf den Tisch geknallt und gesagt, du elender Sünder. Versteht ihr? In meinen Augen ist das falsch. Ja, zur Wahrheit, natürlich. Aber in Liebe eingebettet, sodass der Mensch es verstehen kann. Wie machen wir es in der Kindererziehung? Wir hauen doch unsere Kinder auch nicht gleich links und rechts eine Runde, wenn sie einen Fehler machen. Wie machen wir es denn? Wir holen uns das Kind. Wir reden mit dem Kind. Wir versuchen, Einsicht zu gewinnen. Wir hoffen, dass das Kind versteht, warum wir Nein sagen. Und manch ein Kind muss ein härteres Nein bekommen und manch ein Kind reicht ein leichtes Nein. Das ist typbedingt durchaus unterschiedlich. Richtig. Aber wie erziehen wir unsere Kinder nicht mit Härte, sondern mit Liebe. Mit Liebe. Und je mehr eine Kinder in Liebe eingebettet sind in einer Familie, dann gelingt aus, wird aus ihnen was. Die Liebe ist das Entscheidende, damit die Wahrheit verstanden werden kann. Nicht umgekehrt. Die Liebe ist das Entscheidende, damit die Wahrheit verstanden werden kann. Und wenn wir die Liebe nicht haben, werden sie die Wahrheit nicht verstehen. Mein Herz. Voller Liebe für den Menschen. Dann werden sie die Wahrheit verstehen. Suchen wir das Gespräch. Diskutieren wir mit Menschen. Ich habe Spaß daran, mit Menschen zu diskutieren. Aber fallen wir nicht mit der Tür ins Haus. Lassen wir sie bei ihren Meinungen. Und wir haben viel zu oft den Eindruck, ich habe das alles in der Hand und muss das machen und vertraue Gott gar nichts. Gott macht auch seinen Teil und er kann so wirken, wie ich es gar nicht ahne, wie er wirken kann. Ich kann keinen Menschen bekehren. Ich kann keinen Menschen überzeugen. Das macht Gott immer noch selbst. Und mir ist das wichtig, dass wir diesen Passus hier auch dann verstehen. Ja? Und das fängt an mit Gebet, damit unsere Freunde zum Glauben kommen. Das braucht mein Lebenszeugnis. Die Menschen wollen sehen, wie wir leben. Und ich muss ihnen Anteil geben an meinem Leben. Und sie wollen nicht nur die Schokoladenseiten von uns sehen. Sie wollen auch sehen, wie gehen wir mit Sünde um? Wie gehen wir mit Fehlern um? Wie bin ich, wenn mich keiner sieht? Auch das wollen die Menschen sehen. Und wenn ich mit Lichthube auf der linken Spur fahre, dann habe ich nicht gerade ein gutes Zeugnis. Oder? Versteht ihr, was ich damit sagen möchte? Geben wir doch den Menschen Einblick in unser Leben. Das ist so wichtig. Und manchmal ist es auch gut, sich über Glaubensinhalte zu informieren. Ich erinnere mich noch gut an eine Begebenheit vor vielen Jahren, wo eine Frau zu mir kam und sagte, red mal mit meinem Mann, der kommt immer noch nicht zum Glauben. Sag ich, mach ich nicht, aber ich möchte, dass du in den Glaubenskurs zu mir kommst. Die war erstmal ein bisschen schockiert. Dann habe ich erklärt, warum ich das sage. Wenn du deinen Glauben in Liebe lebst und vorleben kannst, dann gewinnst du deinen Mann. Nicht, wenn ich mit ihm rede. Und sie hat alle Glaubenskurse bei mir durchlaufen und wurde eine andere Frau. Und der Mann ist zum Glauben gekommen. Viel später. Aber er ist zum Glauben gekommen. Und ich wünsche mir manchmal, dass wir uns auch wieder ausbilden lassen, dass wir in Kurse besuchen. Ich mache das jetzt gerade in Schwarzenbeck. Und das ist so eine schöne Sache. Und ich biete das auch grundsätzlich auch hier in der Gemeinde gerne an. Bringt eure Freunde mit. Dann essen wir zusammen, dann reden wir zusammen, gibt's einen kleinen Vortrag. Früher nannte man das mal Alpha-Kurs. Ja, heute nennen wir das ein bisschen anders. Der Name ist egal, das Entscheidende ist der Inhalt. Sprecht mich an, machen wir sowas. Ja. Und dann Taufe, irgendwann, das ist das sichtbare Zeichen des zum Glauben gekommens. Auch hier haben wir Christen ja leider unsere Biografie und auch unsere Kirchengeschichte, die ich für nicht so glücklich erachte. Die Taufe wird mir viel zu hoch gehoben und viel zu wichtig genommen. Nicht? Und ich muss nicht mit Landeskirchen über Säuglingstaufe diskutieren, das bringt nichts. Das ist ganz einfach. Wenn ein Mensch zum lebendigen Glauben gekommen ist, so hat es die Bibel gesagt, das erste sichtbare Zeichen ist ab ins Taufbecken, so wie er ist. Ob er noch in einer Suchtproblematik steckt, ob er noch irgendwelchen Dreck am Stecken hat, ob er noch manche Sünde nicht ausgeräumt hat, ist mal völlig egal. Die Menschen wurden so getauft, wie sie waren, als sichtbares Zeichen, dass sie nun zu Jesus Christus gehören. Und weil sie zu Jesus Christus gehören, ja, werden sie auch in die Gemeinde eingegliedert. Übrigens, die Bibel redet auch nicht von einer Mitgliedschaft mit Mitgliederlisten. Gibt es nicht in der Bibel. Und ich betrachte jeden, der zum Gottesdienst kommt und der sich zu Christus bekennt, ist für mich ein Mitglied. Auch wenn er vielleicht nicht die ominösen 112 Euro abführt an die Stiftung. Ja? Das ist mein Ansatz an dem Punkt. Und damals war es nicht anders. Es geht hier nicht um eine lokale Ortsmitgliedschaft durch Taufe, sondern es geht hier um ein sichtbares Zeichen zur Gemeinde Jesu Christi zu hören. Darum sagt Jesus, tauft sie. Als sichtbares Zeichen, dass sie zur Gemeinde Jesu Christi gehören. Und dann sagt er, lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Billy Graham sagte einmal, 5% unserer Arbeit ist, dass ein Mensch zum Glauben kommt. Und 95% folgen dann. Und da ist was dran. Wenn wir heute nach guten Ordnungen leben wollen, die wir aufgeschrieben in der Bibel vorfinden, wenn wir heute einen Lebenswandel unter der guten Leitung von Jesus Christus führen wollen, keiner wird dazu gezwungen, aber wenn wir es wollen, dann ist das ein jeden Tag neuer Arbeitsprozess. Das kostet Kraft, das kostet Energie und das bedeutet, dass wir uns bewusst in vielen Dingen auch gegen das stellen müssen, was in unserer Gesellschaft gängig üblich ist. Beispiel, meine Frau und ich, wir waren gestern noch Abend noch einkaufen. Famila-Markt bei uns in Mölln hat inzwischen ja auch so diese modernen Kassen, da ziehst du selber durch und bezahlst und gehst raus. Ne? Und da hatten wir ein Video gekauft und da hatte wohl eine Freigabe, keine Ahnung. Das hat sie mir hinterher dann erzählt, habe ich durchgezogen, dann blockte das kurz und dann hat die Kassiererin, die das alles beobachtet, drückt auf einen Knopf freigegeben, ich bin ja nur schon mal über 16 und darf den dann auch mitnehmen und so. Ne? Und hatte in der Zeit ein zweites durchgezogen. Und das hat er nicht registriert in der Zeit, wo sie es freigeschaltet hat. So, und wir bezahlen, wir gehen raus und ich denke, irgendwas stimmt nicht. Guck nochmal auf den Kassenzettel und sehe, oh, eine Sache ist nicht gebucht worden. Was macht man dann? Dumm gelaufen für Famila, ne? Hurra meins, oder? Nee, wir sind natürlich zurückgegangen, haben gesagt, gucken Sie mal, wir haben einen Teil mehr. Wie machen wir das jetzt? Dann haben wir das noch eingezogen und noch bezahlt. Ist auch gar keine Frage. Wisst ihr, das ist Christsein. Dass wir ehrlich sind und dass wir solche Kleinigkeiten nicht übersehen und das machen. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich war gerade auf dem Parkplatz, als ich guckte, ich habe mal selber Schuld. Eigentlich war so innerlich war der Drang da, fahr nach Hause. Aber dann kommt sofort das Gewissen, du bist Christ, das geht nicht. Wisst ihr, das meine ich mit gegen den Strom schwimmen. Und das ist Arbeit und das kostet was. Und jetzt könnte ich viele andere Bereiche nennen, die Zeit lässt es nicht zu, wo wir sagen können, was Christsein bedeutet. Paulus hat den jungen Timotheus mal das gesagt. Timotheus, du aber sollst dich treu an das halten, was ich dich gelehrt habe und was du gelernt und im Glauben angenommen hast, denn du weißt ja, wer dich unterrichtet hat. Von Kindheit auf an bist du in der Heiligen Schrift unterwiesen worden und sie kann dich weise machen, die Rettung anzunehmen, die der Glaube an Jesus Christus schenkt. Denn die ganze Schrift ist von Gott eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht, sie erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Das ist Nachfolge. Das ist Lehre, dass wir das, was in der Bibel steht, verstehen und annehmen und umsetzen. Und das hört das ganze Leben über nicht auf. Und je besser wir uns in der Bibel auskennen, desto sicherer werden wir im Leben und desto sinnerfüllter wird Leben verlaufen können. Und je weniger wir uns in der Bibel auskennen, desto mehr werden wir schwimmen. Und Christsein wird sehr anstrengend sein. Das ist der Schlüssel. Der Schlüssel zu einem gesegneten Erdenleben ist, je mehr ich mich in der Bibel auskenne, desto besser. So, und jetzt packen wir das zusammen. Mein Herz, das den anderen sieht, den Auftrag Jesu Christi macht Menschen zu Jüngern und meine Bereitschaft zu lernen, damit ich sattelfest bin und weiß, was steht in der Bibel drin. Und wenn diese drei Dinge zusammenlaufen, ihr Lieben, dann wird unser Leben eine evangelistische Note bekommen und behalten. Ohne, dass wir ein Wort sagen, einfach nur, dass wir leben. Und wenn wir dann noch was sagen, weil Gott uns die Möglichkeiten schenkt, wow, cool. Ja? Und dann kommt die mutmachende Zusage unseres Herrn am Ende und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Auf meine Einstellung kommt es an. Hab ich ein Herz für Menschen? Kann ich sehen, was Gott durch mich für sie tun möchte? Auf die Frage nach der Sendung kommt es an. Fühle ich mich von Jesus berufen, mitzuwirken, dass Menschen jünger werden? Bin ich bereit hinzugehen, meinen Glauben vorzuleben, zu bezeugen, Menschen zu begleiten, damit sie Gott finden können und mit Gott leben? Wenn ja, trifft diese Aussage zu, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende und werde euch segnen. Ich wünsche mir so sehr, dass wir unser Herz für Menschen öffnen. Wenn das der Fall ist, dann wird Jesus alles andere machen. Amen.